Messer besorgen, ruhig mehrere, um kleine Stücke zu schneiden. Vorschlaghammer zum Knochen zerquetschen. Ein Mixer und Fleischwolf mitbringen. Bleichmittel holen. Es ist egal, wo es passiert. Einfach die schmutzigen Stellen entfernen. Körper können im Haus bleiben. Ihre und meine DNA sind bereits vor Ort. Die Haustür offen lassen. Er streicht die letzte geschriebene Zeile durch. Er hat eine bessere Idee. Ihm die Schuld geben. Das Geld. Alles meins. $500,000. Das Haus mit Bleichmittel überfluten, um forensische Beweise zu vertuschen. Ich muss sie nicht loswerden, wenn es keine forensischen Beweise auf den Körpern gibt. Schon lange arbeitet er an seiner Liste. Eine Liste, die er am Thanksgiving 2016 wahrmachen will. Dem letzten Fest der Familie Guy. Thanksgiving. Für viele Familien in den USA ist das Thanksgiving-Fest ein wichtiger Feiertag. Die Familie kommt zusammen, sie essen und verbringen Zeit miteinander, die sie sonst in der Hektik des Alltags nicht haben. So auch bei der Familie Guy. Die 55-jährige Lisa und der 61-jährige Joel haben ihre Kinder eingeladen, wie jedes Thanksgiving. Doch im Jahr 2016 ist etwas anders. Sie haben eine große Ankündigung zu machen, denn es wird ihr letztes Fest in ihrer Heimatstadt Knoxville sein. Joel, der als Pipeline-Ingenieur arbeitet, und Lisa, die Buchhalterin ist, wollen in den Ruhestand gehen. Ihr gepflegtes Haus im US-Bundesstaat Tennessee haben sie bereits verkauft. Sie wollen sich in dem 90 Meilen entfernten Haus von Joels kürzlich verstorbener Mutter in den Bergen von Sir Gowansville zur Ruhe setzen. An Thanksgiving, dem 24. November 2016, empfangen die beiden, die seit 30 Jahren verheiratet sind, voller Vorfreude ihre 4 erwachsenen Kinder. Joel hat bereits 3 Töchter aus einer vorherigen Beziehung, die für Lisa wie ihre eigenen Töchter sind. Zusammen haben sie noch einen Sohn bekommen, der mittlerweile 28-jährige Joel Guy Jr., der vom Rest der Verwandtschaft Joel Michael genannt wird, um ihn von seinem Vater zu unterscheiden. Joel Jr. bereitet seinen Eltern schon lange Sorgen. Bereits als Teenager war er ein in sich gekehrter Junge, ein Einzelgänger und Außenseiter. Auch seine Halbschwestern erinnern sich daran, dass ihr jüngerer Bruder die meiste Zeit allein in seinem Zimmer verbracht hat. Er ist zu jedem distanziert und scheint wenig Wert auf menschliche Beziehungen zu legen. Weder auf einen Freundeskreis noch auf enge Bindungen innerhalb seiner Familie. Auch wenn seine Art und sein Lebensstil oft in der Familie anecken, steht seine Mutter Lisa immer hinter ihrem Sohn. Nach seinem Schulabschluss beginnt er mehrere Studiengänge, die er abbricht. 2016 lebt er in Baton Rouge in Louisiana, wo er an der Louisiana State University für den Studiengang Plastische Chirurgie eingeschrieben ist, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in den Vorlesungen war. Mit 28 Jahren hat er noch nie gearbeitet. Seine Wohnung und sein Leben werden von seinen Eltern finanziert. Doch damit muss nun Schluss sein. Wenn Lisa und Joel Senior in den Ruhestand gehen, sind ihre finanziellen Mittel begrenzter und sie können nicht mehr das Leben ihres Sohnes mitfinanzieren. Schon öfter haben sie das angedeutet. An Thanksgiving wollen sie ihren Kindern die Neuigkeit mitteilen und ihrem Sohn sagen, dass er nun auf eigenen Beinen stehen muss. Ein Tag, auf den sich Joel Jr. schon lange vorbereitet hat. Das Thanksgiving-Fest bei der Familie Guy verläuft harmonisch. Ihre 4 Kinder sind angereist, sie essen zusammen und Lisa und Joel Senior verkünden die Neuigkeiten in ihrem Leben. Schon an Weihnachten, das nur noch einen Monat in der Zukunft liegt, wollen sie wieder zusammenkommen. Doch diesmal in der neuen Heimat des Ehepaares. Einen Tag nach Thanksgiving reisen die 3 Töchter, die alle ebenfalls in Tennessee leben, ab. Sie sagen ihren Eltern noch, dass sie sich auf Weihnachten freuen, ohne zu wissen, dass dieser Abschied für immer sein wird. Joel Jr. will noch das Wochenende bleiben und am Sonntag zurück zu seiner Wohnung in Louisiana fahren. Es kommt seinen Eltern gelegen, denn sie müssen mit ihm über die Zukunft sprechen. Vermisst. Es ist der 28. November 2016, der Montag nach Thanksgiving, und ein wichtiger Tag für Lisa Guy. Es ist ihr letzter Arbeitstag, bevor sie in Rente gehen wird und sich von allen verabschieden will. Doch Lisa taucht an diesem Tag nicht bei der Arbeit auf. Es ist nicht nur ungewöhnlich, dass die 55-Jährige unentschuldigt fehlt, obwohl sie das die Jahre zuvor immer Bescheid gegeben hat, wenn sie krank war. Sie würde niemals bei ihrer Abschiedsfeier bei der Arbeit fehlen. Ihre Chefin Jennifer versucht mehrmals, Lisa zu erreichen. Doch niemand geht ans Telefon. Besorgt, dass etwas passiert sein könnte, informiert sie die Polizei und bittet sie, einen Welfare-Check vorzunehmen. Ein persönlicher Besuch der Polizei, bei der sichergestellt wird, dass es der Person gut geht. Zwei Polizeibeamte machen sich auf den Weg zum Haus der Geis. Vor dem Haus steht ein zu verkaufen Schild. Doch das Ehepaar scheint noch nicht ausgezogen zu sein. Beide Autos stehen vor der Tür, aber niemand im Haus reagiert auf ihr Klopfen und Klingeln. Die Polizisten schauen durch die Fenster. Sie sehen, dass Einkaufstüten verschüttet mit Lebensmitteln innen vor der Eingangstür und der Treppe liegen. Es sieht so aus, als hätte jemand dort eine Einkaufstüte gerade eben fallen gelassen. Doch niemand scheint zu Hause zu sein. Und warum wurden die leicht verderblichen Lebensmittel nicht weggeräumt? Die Beamten gehen um das Haus. An der Hintertür ist der Türknauf abmontiert. Doch sie bemerken noch mehr. Aus dem Haus strömt Hitze und ein chemischer Geruch nach Bleiche. Außerdem hören sie, dass ein Hund von drinnen bellt. Alles im Haus kommt ihnen seltsam vor und sie wissen, dass sie sich Zugang zum Haus verschaffen müssen, da irgendetwas mit dem Geist nicht stimmt. Da die Autos nicht verschlossen sind, können die beiden Polizisten mit dem Garagenöffner die Garage und das Haus betreten. Der Schauplatz eines Verbrechens, das sich bei allen Beteiligten bis heute als das Grausamste und Entsetzlichste, was sie je sehen mussten, eingebrannt hat. Das Grauen.
Police!
Als die Polizisten das Haus betreten, fällt ihnen als erstes auf, dass die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht ist und auf 32 Grad steht.
Police Department, Sheriff's Office!
Es ist heiß im Haus der Geis. Auch der Ofen und der Herd, auf dem ein großer Topf kocht, sind an, die Räume noch wärmer machen. Ihnen steckt ein beißender chemischer Geruch in die Nase. Überall liegen Tüten, Müllsäcke, Handtücher und Behälter mit Chemikalien und Bleichmittel. Auf dem Esstisch der Eheleute liegt Lisas Handtasche. Die Autoschlüssel und Portemonnaies von Joel Senior und Lisa sowie ein Hammer. Sie gehen ins Obergeschoss, wo sie einen Hund bellen hören. Auf dem hellen Teppich sind überall braune Flecken zu sehen. Noch immer reagiert niemand im Haus. Die Polizei ist sich mittlerweile sicher, dass sie oben etwas Furchtbares erwarten wird. Doch das, was die Beamten vorfinden, übersteigt jegliche Vermutung. Im Fitnessraum von Lisa und Joel Guy Senior machen sie eine erschreckende Entdeckung. Zwei menschliche Hände, ohne Körper. Sie fordern sofort Verstärkung an. Es wird Tage dauern, um das Haus der Geist zu untersuchen, da überall im Haus Säure und Chemikalien verkippt sind, durch die man kaum atmen kann, müssen Gerichtsmediziner und Polizei Chemikalienschutzanzüge tragen. Beweismittel werden von der Polizei sichergestellt. Blutflecken, die überall im Haus sind, werden untersucht. Und Leichenteile müssen geborgen werden. Im Bad am Schlafzimmer findet die Polizei ein Messer im Waschbecken. Daneben stehen zwei Plastikwannen. Darin sind die zerteilten Leichen von Lisa und Joel Senior in einer selbstgemachten Säurelösung, die bereits teilweise zersetzt sind. Doch der Kopf der 55-Jährigen fehlt. In der Küche macht die Polizei den entsetzlichen Fund. Erst im großen Suppentopf, der auf dem Herd steht und bereits seit Tagen dort kocht. Sofort beginnen die Ermittlungen der Polizei und die Rekonstruktion des grausamen Doppelmordes. Schnell sind sich alle Involvierten sicher, dass dies kein Verbrechen sein kann, mit dem sie es sonst zu tun haben. Lisa und Joel wurden nicht nur ermordet. Auch nach ihrem Tod ging ihr Mörder mit äußerster Brutalität vor. Derjenige, der für das grausame Verbrechen verantwortlich ist, muss extremen Hass gegen das Ehepaar gehabt haben. Doch wer kommt dafür in Frage? Wer hat ein Motiv für solch einen Mord? Die Tatrekonstruktion der Polizei ergibt, dass Joel Senior am 26. November noch vor seiner Frau getötet wurde. Er wurde im Fitnessraum im Obergeschoss mit einem Messer angegriffen. Er hat 42 Stichverletzungen in Lunge, Leber und Nieren. Als er nicht mehr atmete, trennte der Täter noch im Raum die Hände seines Opfers ab. Lisa Guy war zu diesem Zeitpunkt einkaufen. Überwachungsaufnahmen nahm sie in einem Supermarkt auf, wie sie Lebensmittel besorgt. Es sind die Lebensmittel, die die Polizei vor der Tür findet. Unwissend, dass zu Hause die tödliche Gefahr lauert und ihr Mann ermordet wurde, fährt sie nach Hause, lädt die Einkaufstüten aus dem Wagen und öffnet die Haustür. Gerade als Lisa die Tür schließt, wird sie mit einem Messer angegriffen. Auch ihre Leiche weist 31 Stichverletzungen und 9 gebrochene Rippen auf. Doch der Täter ist noch lange nicht fertig. Er zerteilt die Leichen, mischt Wasserstoffperoxid, Salzsäure, Bleichmittel und weitere Chemikalien zusammen, um die Leichenteile zu zersetzen. Er dreht die Heizung hoch, schaltet den Ofen und den Herd an, mit dem Kochtopf darauf, um noch mehr Hitze zu erzeugen. Schon vorher hat er sich ganz genau Gedanken gemacht, wie er den Zersetzungsprozess beschleunigen kann. Danach steigt er in sein Auto. Scheinbar in dem Glauben, dass niemand Lisa und Joel vermissen wird. Er will wiederkommen, um seine Tat zu beenden. Doch die Polizei kommt ihm zuvor. Der Sohn. Als die Polizei den Tattag rekonstruiert und mit Hilfe der Überwachungsaufnahmen den Todeszeitpunkt von Lisa Guy und ihrem Mann bestimmt, fällt ihnen bei der Sichtung des Überwachungsmaterials in den umliegenden Supermärkten noch jemand auf, der kurze Zeit später einkaufen geht. Joel Guy Jr. Er hat eine verletzte Hand, kauft Verbandsmaterial und Wasserstoffperoxid. Weitere Überwachungsaufnahmen, die analysiert werden, zeigen, dass der 28-Jährige bereits am 7. November begonnen hat, sich auf den Doppelmord vorzubereiten und Chemikalien kauft. Doch es ist nicht das einzige Indiz, das die Polizei zu Lisas und Joel Seniors Sohn führt. Er hat ein Notizbuch zurückgelassen. Schließlich ist er nur wenige Stunden vor der Entdeckung der Leichen zurück nach Baton Rouge gefahren, um auf dem Campus seine Verletzung zu behandeln, bevor er seine grausame Tat beenden wollte. Das Notizbuch offenbart, dass er die Körper seiner Eltern vollständig auflösen lassen wollte, um seinen Plan durchzuziehen. Er wollte das Haus seiner Eltern in Brand setzen, um die letzten Beweise zu vernichten und alles so aussehen zu lassen, als hätte sein Vater seine Mutter getötet und sich anschließend im Feuer selbst umgebracht. Die Notizen zeigen ein grausames, geplantes Vorgehen, das er wohl schon lange in die Tat umsetzen will. Er scheint geahnt zu haben, dass seine Eltern ihn nicht mehr finanziell unterstützen wollen. Ob es überhaupt zum Gespräch über Joel Juniors Zukunft kommt, weiß niemand. Der 28-Jährige schreibt in sein Notizbuch detailliert seine Auflistung, wie er vorgehen will. Unter anderem Messer besorgen, ruhig mehrere, um kleine Stücke zu schneiden. Vorschlaghammer zum Knochen zerquetschen. Ein Mixer und Fleischwolf mitbringen, um Fleisch zu zermahlen. Bleichmittel holen, um Proteine zu denaturieren. Plastikwannen holen. Spielt keine Rolle, wo sie getötet werden. Blutige Stellen entfernen. Todeszeitpunkt kann nachgewiesen werden. Stücke die Toilette herunterspülen. Plastikplan für die Entsorgung holen. Körper können im Haus bleiben. Ihre und meine DNA sind bereits vor Ort. Überprüfen, ob Kugeln in den Waffen sind. Letzter Ausweg. Das Geld? Alles meins. $500.000. Das Haus mit Bleichmitteln überfluten, um forensische Beweise zu vertuschen. Plastikplan holen. Heizung maximal aufdrehen, beschleunigt die Zersetzung. Bleichmittel reagiert mit Luminol wie Blut. Körper gibt Todeszeit, brauche Alibi. Doch das ist nicht alles. Er hat das gesamte Vermögen seiner Eltern aufgelistet, das er nach dem Doppelmord glaubt zu bekommen. Ihr Vermögen. Lebensversicherung $500,000. Wenn er vermisst wird oder tot ist, bekomme ich alles. Alle ihre anderen Vermögenswerte haben sie gemeinsam. Sein Vermögen, das Haus in Knoxville, wertlos nach dem Feuer, vielleicht noch $100,000. Das Haus in Sir Gowansville, geschätzt auf $400,000. Ihr Auto, sein SUV, sein Boot, sein alter Truck. Auch das Motiv offenbart sich der Polizei damit. Joel Jr. hat seine Eltern auf grausamste Weise getötet, nur um an ihr Geld zu kommen. Als Joel Guy Jr. verhaftet wird, weisen seine Hände zahlreiche Abschürfungen und Schnittwunden auf. Verletzungen, die er bekommen hat, während er am Blutrausch immer wieder auf seine Eltern eingestochen hat. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme schreibt er in einem Brief, dass er darüber fantasiert, einen Mithäftling die Augen auszudrücken. Er schreibt, dass er psychisch instabil sei. Doch seine Verwandten vermuten dahinter eine Taktik. Sein Verteidiger versucht, dass er als schuldunfähig vor Gericht gilt. Eine Untersuchung kommt nicht zu dem Schluss, dass Joel Jr. psychisch krank ist. Auch seine Familie kann es nicht bestätigen. Sie beschreiben ihn als intelligenten und berechnenden Mann. Erst 4 Jahre nach der Tat beginnt der Prozess. Der mittlerweile 32-Jährige sitzt regungslos auf der Anklagebank, während die Staatsanwaltschaft die grausamen Bilder des Tatorts zeigt und rekonstruiert, wie brutal der Mörder von Lisa und Joel Sr. vorgegangen ist. Auch der Richter merkt an, dass Joel Guy Jr. während des 4-tägigen Prozesses kein einziges Mal Reue zeigt. Er wirkt regelrecht stolz auf seine Taten, zum Entsetzen der Prozessbeteiligten. Nachdem 700 Beweisstücke und 27 Zeugenaussagen vor Gericht gehört werden, ist das Urteil schnell gefällt. Joel Guy Jr. wird wegen des zweifachen Mordes und der Schändung der Leichen zu 130 Jahren verurteilt. In seiner Urteilsverkündung sagt der Richter, dass es die extremste Form des Missbrauchs von Leichen ist, von der er jemals gehört hat. Er bezeichnet den 32-Jährigen als eiskalten Mörder, der denkt, dass er klüger ist, als er eigentlich sei. Und dabei einen Doppelmord auf die unintelligenteste Weise begangen hat, die man nur hätte machen können. Auch wenn Joel Jr. nie wieder freikommt, kann es die Trauer und den Schmerz, den er seiner Familie angetan hat, nie mindern. Als Lisas Mutter, Joel Juniors Großmutter, vom entsetzlichen Mord ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns erfährt, bricht sie zusammen. Sie kommt ins Krankenhaus, wo sie wenige Tage später stirbt. Auch Joel Juniors Stiefschwestern Tina, Angela und Michelle sagen vor Gericht aus und berichten unter Tränen vom Schmerz ihrer Familie. Michelle spricht vor Gericht: Ich bin wütend darüber, dass meine Träume zerstört wurden. Aber ich bin nicht die Einzige, die betroffen ist. Ich musste die letzten 4 Jahre damit verbringen, die Seelen, den Geist und die Herzen meiner Kinder zu retten. Ich habe die letzten 4 Jahre versucht, das Chaos aufzuräumen. Niemand wird jemals wissen, wie es ist, ein Kind zu sein, das hören muss, wie der Kopf deiner Großmutter in einem Topf kocht. Sie werden nie wissen, wie es sich anfühlt, ihren Kindern sagen zu müssen, dass ihre Großeltern zerstückelt wurden. Auch seine Stiefschwester Angela bricht im Gericht in Tränen aus und berichtet, wie sehr sie ihren Vater und ihre Stiefmutter vermisst. 4 Jahre lang hatte ich alle Gefühle unterdrückt, als wäre es nicht wirklich passiert. Aber es ist real und sie sind weg. Dad war mein bester Freund und ich werde nie wieder sein Lachen hören oder von ihm umarmt werden. Ich habe Dad immer noch auf der Kurzwahltaste und es tut mir weh, nie wieder mit ihm sprechen zu können.